Letzte Woche habe ich mich mit einem Freund unterhalten, letzte Woche Samstag. Und es ging viel über den Heiligen Geist, das ist auch so sein Thema irgendwie. Und dann hatte ich ja die Predigt am Sonntag über den Heiligen Geist und hat er mich gleich danach gefragt, wie die Predigt war. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich weiß nicht, war ein bisschen holprig eher, aber ich habe zu ihm gesagt, ich habe ja zum Glück den Helfer, der mir dann hilft. Und den brauche ich heute auch wieder, der Heilige Geist, dieser Helfer. Wir haben darüber gesprochen, dass der Heilige Geist eine Person ist und dass der Heilige Geist in uns wirken möchte, Gemeinschaft mit Jesus und Gott, dem Vater, zu haben. Also Gemeinschaft war letztes Mal der Schwerpunkt, dieses Fachwort war diese Koinonia. Gemeinschaft, in der der Geist uns liebt, in der er Jesus verherrlicht, und Gemeinschaft, in der er wie so ein Partner ist, der neben uns herläuft und mit uns spricht und uns Mut macht und uns ermutigt. Und heute möchte ich auch über den Heiligen Geist sprechen, aber über den Heiligen Geist und wie er die Gemeinschaft zwischen uns, also zueinander fördert. Und da habe ich ein schönes Bild gefunden von dem Leib in 1. Korinther 12. Und ich fange mal an mit Vers 13. Da schreibt Paulus, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Also Paulus sagt hier, wir als Gemeinde, wir sind ein Leib und durch den Heiligen Geist sind wir zu diesem Leib geworden, also getauft. Das ist quasi ein geistlicher Leib. Und er geht dann irgendwie weiter und sagt, dass alle Glieder an diesem Leib miteinander verbunden sind und dass wir einander brauchen. Also in Vers 15 oder Vers 17. Nee, ich fange Vers 19 an. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bleibt der Leib? Nun sind es aber viele Glieder, aber der Leib ist einer. Dann Vers 21. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder auch das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Also hier zeigt Paulus ganz klar, dass dieser Leib, das ist die Gemeinde, also wir, die wir heute Morgen hier sitzen, dass wir einander brauchen. Und dann in Vers 14, da geht es um diese Glieder, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Und damit seid ihr gemeint, jeder, der hier sitzt, ist ein Glied dieses Leibes. Wenn aber der Fuß spräche, ich bin keine Hand, Vers 15, darum bin ich nicht ein Glied des Leibes, sollte er deshalb nicht Glied des Leibes sein. Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum bin ich nicht ein Glied des Leibes, sollte es deshalb nicht Glied des Leibes sein. Wenn das der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Und dann Vers 26, ich springe, und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr euch mal am kleinen Finger weh gemacht habt. Irgendwie am Nagel oder so. Und dann läuft man so durch den Tag und immer wieder, wenn man irgendwas berührt, tut einem das weh. Also das behindert einen. Und das zeigt hier so diese Zusammengehörigkeit des Leibes. Wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Das heißt, im Prinzip spricht Paulus hier davon, dass es keine Unabhängigkeit mehr gibt, sondern wenn eins leidet, leiden alle. Wir sind nämlich miteinander verknüpft durch den Heiligen Geist. Das heißt, ich bin mit der Anna verknüpft und die Anna mit der Daniela und so sind wir alle miteinander verbunden. Das wurde zusammengefügt durch den Heiligen Geist. Das kann man nicht trennen. Und Paulus beschreibt hier, dass wir einander brauchen. Also wie kann das Auge kann ja nicht sagen, ich brauche zum Fuß, ich brauche dich nicht. Wir brauchen alle einander. Und wenn einer leidet, leiden alle mit. Und jedes Glied hat eine bestimmte Aufgabe. Also zum Beispiel, wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Also es geht nicht. Es können nicht alle die gleiche Aufgabe haben. Es kann nicht jeder Pastor oder Pastorin sein, es kann nicht jeder Älteste sein, sondern es gibt verschiedene Aufgaben. Es gibt Augen und es gibt Ohren. Und es ist, und Gott teilt jedem diese Aufgabe und diesen Platz zu. Und der Heilige Geist möchte jetzt in diesem Leib eine Gemeinschaft schaffen. Als erstes möchte er ja Gemeinschaft mit uns, aber dann will er das schaffen, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Und die ist schon gegeben durch dieses Bild vom Leib, aber er will auch, dass das wächst. Und das ist mein Punkt heute. Das Wesen der Gemeinde oder auch hier, wie wir uns hier treffen, der lokalen Gemeinde oder der universellen Gemeinde, also in der ganzen Welt, ist die Gemeinschaft mit Gott in erster Linie und in zweiter Linie die Gemeinschaft miteinander. Also wenn wir uns hier treffen, dann geht es darum, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben und als zweites Gemeinschaft miteinander. Und ich komme da drauf ein bisschen um die Ecke. Und das versuche ich jetzt zu erklären, wie ich da drauf komme. Ich versuche nämlich heute über diesen dreieinigen Gott zu sprechen. Das habe ich letztes Mal schon gemacht, wo ich gesagt habe, dass Jesus, wenn er aktiv war, nie alleine war. Er hat immer die Beziehung zum Vater gepflegt und der Geist hat Jesus immer verherrlicht. Es waren immer alle drei aktiv. Und diese Dreieinigkeit, es bleibt eigentlich so ein bisschen ein Rätsel für uns, auch in der Kirchengeschichte. Niemand kann das so richtig erklären. Aber in Kolosser schreibt Paulus auch ganz klar, dass wir die Dreieinigkeit verstehen können, wenn wir Jesus sehen. Und zwar Kolosser 2, Vers 9. In Christus wohnt die ganze Fülle von Gottes Wesen. Oder Johannes 14, Vers 9, wenn wir Jesus sehen, sehen wir den Vater. Das heißt, um die Dreieinigkeit zu verstehen, müssen wir schauen, was passiert denn Jesus, wie handhabt Jesus das? Weil Jesus ist die Offenbarung von der Dreieinigkeit. Wenn wir Jesus sehen, sehen wir den Vater. Johannes 14, 9 und Kolosser 2, Vers 9, in Jesus wohnt die ganze Fülle Gottes. Und wenn wir jetzt Jesus beobachten, sehen wir, dass er nie alleine arbeitet. Johannes 5, Vers 19, er tut nämlich immer das, was er den Vater tun sieht. Und Lukas 4, Vers 18, er ist gesalbt durch den Heiligen Geist. Also an Jesus selbst sehen wir, dass immer alle drei aktiv sind. Er tut immer das, was auch der Vater macht, was er ihn tun sieht, das sieht er in seinem Geist. Und er ist gesalbt mit dem Heiligen Geist. Und das ist dieses Geheimnis der Dreieinigkeit. Unser Gott ist nicht nur ein Gott, sondern es ist ein Gott und er hat drei Wesen. Und diese drei Wesen sind eins. Und jedes dieser Wesen, das ist der Heilige Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist, jedes Wesen hat eine eigene Funktion. Und jetzt kommt eigentlich, was sehr abgefahren ist, so die Theologen beschäftigen sich ja immer mit solchen Dingen und versuchen das irgendwie zu erklären und haben jetzt in den letzten Jahren so einen Begriff entwickelt, der nennt sich Perichorese, braucht ihr euch gar nicht merken, aber sie sagen quasi, dass die Gottheit, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist da oben im Himmel wohnt und miteinander Gemeinschaft hat. Also dass das Wesen Gottes Gemeinschaft ist. Dass der Vater dort oben im Himmel hat mit dem Sohn Gemeinschaft und der Sohn mit dem Geist und der Geist mit dem Vater, so eine Dreiheit. Und dass es wie so ein Tanz ist, dass sie sich lieben und sich ergänzen, dass sie einander geben und voneinander nehmen. Das heißt, wenn wir die Gemeinde verstehen wollen und das Wesen der Gemeinde, ist es eigentlich wichtig, in erster Linie zu verstehen, dass Gott ein dreieiniges Wesen ist und dass Gott ein Gott der Gemeinschaft ist in sich selbst untereinander. Es sind drei unterschiedliche Wesen, die einzigartig sind, aber sie sind doch eins. Es bleibt ein Geheimnis, ich kann es irgendwie nicht erklären. Also fachlich würde man sagen, die drei Personen haben die gleiche Essenz, aber eine unterschiedliche Funktion. Und das reicht eigentlich schon. Im Prinzip braucht Gott uns Menschen nicht. Gott genügt sich selbst in dieser Dreiheit. Der Geist, der Sohn und der Vater sind miteinander so verwoben, das ist so Nehmen und Geben, das ist Gemeinschaft, das reicht aus. Aber der Punkt ist, dass aus dieser Gemeinschaft heraus und aus dieser Liebe heraus, das fließt irgendwann über. Diese Dreiheit Gottes ist irgendwann zu diesem Überfluss gekommen und dann wird sie missionarisch und möchte diese Liebe und diese Gemeinschaft weitergeben. Das will nicht da bleiben. Und deswegen schafft Gott den Menschen. Und so heißt es ja auch im 1. Mose, lasst uns Menschen machen. Und hier sehen wir schon auch diese Mehrzahl, lasst uns Menschen machen. Es sind mehrere, die hier diesen Mensch schaffen, um an diesem Menschen diese Liebe zu zeigen, die überfließt, und um mit diesem Menschen Gemeinschaft zu haben. Und jetzt kommt's, und um diesen Menschen in diese Dreieinigkeit und in diese Gemeinschaft, diese Perichorese, mit hineinzunehmen. Das heißt, Gott öffnet sich, indem er einen Mensch schafft und indem er diesem Mensch seine Liebe zufließen lässt und sagt, komm mit rein in diese Gemeinschaft. Und der Heilige Geist, darüber haben wir letztes Mal gesprochen, ist der, der uns in diese Gemeinschaft hineinnimmt. Also, wir haben ja gesagt, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, was auch in Korinther 13, Vers 14 steht. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Er möchte uns da hineinnehmen. Und das möchte er heute Morgen hier machen. Also ich stehe eigentlich komplett mit leeren Händen da, so fühle ich mich auch oft. Aber ich bin ja froh, dass ich diesen Helfer habe, so wie ich es meinem Freund gesagt habe, der mir jetzt gerade hilft und der euch gerade in diese Gemeinschaft hineinnehmen möchte. Und Gemeinde, dieser Leib, ist dann quasi das, wo sich das auch widerspiegelt. Dieses Wesen Gottes, diese Dreieinigkeit, spiegelt sich in uns wider, indem auch hier an diesem Ort, in der lokalen Gemeinde, also das wäre jetzt Ettenheim, oder die universale Gemeinde heißt, das sind dann auch die Leute in der katholischen Kirche, die getauft sind in Christus, also die ihr Leben Christus gegeben haben. Und getauft heißt ja in etwas Neues, also wiedergeboren sind. In der evangelischen Kirche, das können auch Leute sein, die gar nicht in die Kirche gehen. Das geht weiter nach Kappel, nach Grafenhausen. Die universelle Gemeinde streckt sich über diese ganze Welt. Und es gibt aber auch die lokale Gemeinde, und das sind wir, hier heute Morgen in Ettenheim. Und wir in uns hier, soll sich das widerspiegeln, diese Gemeinschaft. Das soll hier passieren und es passiert auch schon auch wieder durch den Heiligen Geist, der diese Glieder des Leibes miteinander verbindet. Wir haben eigentlich Gemeinschaft miteinander, so wie wir alle hier sitzen. Ich kann nicht sagen, ich brauche den Fuß nicht. Wenn ich der Fuß bin, kann ich nicht sagen, ich brauche das Auge nicht. Kann ich nicht. Ich brauche das Auge. Und wenn es mir nicht gut geht, dann geht es mir auch nicht gut, weil wir sind miteinander verbunden. Der Geist verbindet uns hier als Einheit. Und jetzt geht es aber darum, dass diese Gemeinschaft, diese Einheit hier in der Gemeinde quasi ausgelebt wird, dass das zum Ausdruck kommt. Das heißt, Gemeinde ist eigentlich erstens ein Ausdruck dieser Gemeinschaft mit dem Geist und zweitens, dass hier unter uns diese Gemeinschaft stattfindet. Das ist Gemeinde. Mehr ist es nicht. Das ist das Wesen der Gemeinde. Das ist jetzt nicht unbedingt später das, was die Gemeinde tut. Was sie dann tut, ist ja Anbetung und Gebet und so weiter, sondern das ist erstmal ihre Natur, ihr Wesen. Unser Wesen, so wie wir heute hier sitzen, ist Gemeinschaft, dafür sind wir geschaffen. Ich versuche euch das zu erklären. Also, ich weiß nicht, ob ihr diesen Film kennt, Cast Away. Den habe ich mir schon zweimal angeschaut. Ich habe auch den, also vom Tom Hanks, auch den anderen finde ich da gut, wo er da am Flughafen festsitzt, den finde ich eigentlich fast noch besser, aber Castaway, so, da muss ich, der ist ein bisschen traurig. Tom Hanks ist auf einer einsamen Insel, der ist irgendwo abgestürzt, da liegt nur dieses Flugzeug und er findet so ein paar Sachen und baut sich dann eine Hütte und baut sich sein Leben auf und er wird nicht gefunden, er ist einsam auf dieser Insel. Ich glaube, irgendwann baut er sich dann ein Boot und schafft es, von dieser Insel zu fliehen und Tom Hanks ist komplett alleine. Das Einzige, was er irgendwann hat, ist so ein Volleyball, da steht Wilson drauf, das ist so eine amerikanische Marke. Und irgendwie durch dumme Umstände, durch kommt da irgendwie so ein Abdruck von Blut, glaube ich, auf den. Auf jeden Fall hat der Wilson, dieser Ball, irgendwann wie so ein Gesicht. Der geht dann auch noch kaputt. Irgendwann sieht der Wilson aus wie ein Mensch. Und der Tom Hanks, der fängt dann an, mit diesem Wilson, mit diesem Ball eine Beziehung aufzubauen. Weil er total einsam ist. Er ist ja ganz alleine auf dieser Insel. Und er redet irgendwann mit ihm und er nennt ihn Wilson. Und es ist ganz wichtig für ihn, wo ist Wilson, wo ist Wilson? Wenn er aufwacht, ah, da ist Wilson. Und worauf ich hinaus will, ist, dass der Mensch, also du und ich, wir können nicht alleine existieren. So wie jetzt der Tom Hanks allein auf dieser Insel, das funktioniert nicht, sondern wir sind für Gemeinschaft geschaffen. Wir brauchen quasi ein Gegenüber, um uns selbst zu erkennen und auch um selbst jemand zu sein. Wir brauchen jemand anders in Gemeinschaft, der uns sagt, hey, hallo. Und es reicht schon, wenn jemand sagt, hallo, hi, wie geht's dir? Dann nehmen wir plötzlich schon uns selbst wahr. Und es geht auch weiter, wir brauchen auch andere Menschen, die uns andere Dinge sagen, ich mag dich oder so. Der Mensch ist zwar ein Individuum, aber er ist für Gemeinschaft geschaffen. Wir können nicht alleine existieren. Und hier spiegelt sich in der Gemeinde dieses Wesen Gottes wider. Der Mensch ist für Gemeinschaft geschaffen. Wir sind auch nach diesem Bild Gottes geschaffen. Wir sind wie er. Zwar haben die Philosophen schon ab dem 6. Jahrhundert das irgendwann verdreht, auch dieser bekannte Spruch von Descartes, kennt ihr vielleicht, ich denke, darum bin ich. Also der Mensch hat irgendwann angefangen, sich selbst zu definieren über das, was er denkt, als Individuum, also als jemand, der einfach das tut, was er will. Aber das entspricht nicht dem Menschen. Der Mensch findet eigentlich seine Erfüllung in der Gemeinschaft. Aber dadurch, dass es uns schwerfällt, wir sind eigentlich so geprägt, wir wollen individuell, unabhängig sein, für uns sein. Es fällt uns sehr schwer, in diese Gemeinschaft einzutreten, weil es eigentlich nicht so unser Ding ist. Unser Herz will eigentlich unabhängig sein, aber in Gemeinschaft sind wir ja plötzlich abhängig. Also wenn eben der Fuß weh tut, dann tut es mir ja auch weh. Sich auf diese Gemeinschaft, auch in der Gemeinde, einzulassen, ist eine Abhängigkeit. Obwohl die Abhängigkeit ist schon gegeben, wir sind sowieso abhängig, aber es geht jetzt darum, dass wir hineinkommen in diese Gemeinde, in diese Gemeinschaft, dass wir uns darauf einlassen, auf andere Menschen, die heute Morgen hier sitzen und sagen, okay, mit diesen anderen Menschen verbunden bin ich sowieso mit euch und jetzt möchte ich mich auf euch einlassen und mit euch Gemeinde leben, so wie ich sie verstehe, als Mensch, der vom Bild Gottes her, also so wie Gott ist, auch ein Gemeinschaftswesen, möchte ich mich darauf einlassen. Und das ist schwierig. Also wenn es nach mir persönlich ginge, obwohl ich zwar Pastor bin, aber ich würde wahrscheinlich nicht, ich hole kurz aus, ich habe ja früher im Haus neben der Gemeinde gewohnt. Die Gemeinde hat das Gebäude gekauft und wir haben damals 60 Euro Miete bezahlt, mein Kumpel und ich. Dafür hatten wir 3 Zimmer und keine Dusche. Die Dusche haben wir dann in den Flur gebaut, weil da war nirgends Platz. Und wir hatten keine Heizung. Aber wir haben nur 60 Euro bezahlt. Und eines Morgens komme ich in mein Bad, da ist meine Zahnbürste am Becher angefroren und am Fenster waren Eisblumen. Aber wir waren glücklich, wir haben da echt gut gewohnt und wir waren nah an der Gemeinde. Was wir nicht gewusst haben, dass der Nachbar auch immer mit seinem Hund durch unsere Wohnung läuft. Der ist auch noch da durchgelaufen. Irgendwann hat er eine Freundin gehabt, die hatte noch einen Hund und dann noch 2 Kinder und so war. Es war immer sehr lebendig, aber es gab auch Sonntage. Ich musste ja noch rüber in die Gemeinde. Da bin ich aber einfach nicht gegangen, weil ich irgendwie ging es mir gerade nicht gut und ich hatte keine Lust auf diese Gemeinschaft, weil es könnte ich ja jemand fragen, wie geht's dir gerade? Und ich will damit sagen, ich kenne das ganz gut. Es ist nicht natürlich, dass man diese Gemeinschaft sucht, aber diese Gemeinschaft ist das Wesen der Gemeinde und auch die Erfüllung. Gott möchte, dass wir in die Gemeinschaft mit ihm kommen als erstes und dann aber auch in diese Gemeinschaft untereinander. Und die Frage ist jetzt, warum? Warum? Und da gibt es viele Gründe, auch von der Schrift her. Ich habe jetzt aber einfach mal so von meinem Hintergrund her ein paar Gründe zusammengefasst. Warum sollen wir uns einlassen auf diese Gemeinschaft? Den ersten habe ich schon gesagt, um zu wissen, wer wir sind. Wir brauchen Gemeinschaft, um uns selbst kennenzulernen. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter, um zu wissen, wer wir in Christus sind. Wir brauchen die Gemeinde oder die Gemeinschaft, weil in dem anderen lebt ja Christus. Das heißt, wenn ich heute Morgen hierher komme und ich treffe den Jan und sage, hallo Jan, dann lebt Christus im Jan. Und wenn ich jetzt mit dem Jan anfange zu reden und wenn ich die richtige Haltung habe und zuhöre, dann redet irgendwann Christus durch den Jan. Das passiert einfach, weil Christus lebt ja in ihm. Das heißt, wenn ich hierher komme, lerne ich durch den anderen oder die anderen, lerne ich was von Christus. Und ich habe dadurch, lerne ich mich selber und wer ich in Christus bin, besser kennen. Weil Christus in dem anderen lebt. Und hier sind wir vielleicht auch an einem guten Punkt. Jetzt geht es natürlich darum, wie komme ich denn hier sonntagmorgens her? Komme ich als jemand, der hier was bringt oder der viel, oder komme ich als jemand, der versucht, was mitzunehmen von dem, was die anderen haben? Vielleicht muss ich einen Punkt nochmal vorziehen. 1. Korinther 12, Vers 7, da steht, ich muss lesen. Hier steht, wie der Geist denn unter uns Gemeinschaft wirkt, und er wirkt so, indem er sich offenbart zum Nutzen aller. So, das heißt, Paulus spricht ja hier über den Gottesdienst, über die Geistesgaben und so, und er sagt, wenn ihr euch trefft, dann passiert Folgendes, der Geist will sich offenbaren in euch für die anderen. Das heißt, wenn ich jetzt mich mit dem Jan treffe, dann sollte meine Haltung sein, zu hören, was hat denn der Geist durch den Jan zu reden, weil der Jan ist ja auch in diesem Leib und jeder in diesem Leib hat eine Gabe, schreibt Paulus auch weiter. Jeder hat eine Gabe und eine Funktion. Er schreibt ja dann, manche haben die Gabe Älteste, manche haben die Gabe Heilung, manche Wunder zu tun. Und der Jan, sorry Jan, dass ich dich jetzt als Beispiel nehme, ich hoffe, es ist okay. Der Jan hat jetzt auch eine Gabe in diesem Leib, wie auch immer. Die definiert ist, das weiß er selbst am besten. Vielleicht die öffentlichste Gabe, die er ausübt, ist einmal so dieses Praktische oder auch dieses Singen, das ist eine Gabe. Und der Jan dient mir jetzt mit seiner Gabe, nehmen wir mal Lobpreis. Er bringt mich quasi in Lobpreis rein. Und jetzt geht es um meine Haltung. Habe ich die Bereitschaft, Christus im Jan und diese Gabe des Geistes in ihm an mir wirken zu lassen? Dann kann hier wahre Gemeinschaft des Geistes passieren. Dann findet hier ein Austausch statt, an dem ich erbaut werde und an dem ich was mitnehme. Und darum geht es in dieser Gemeinschaft. Erbauung, da spreche ich später noch drüber. Aber es geht darum, wo ist mein Herz, was höre ich ihm zu, höre ich hin und nehme ich diesen Dienst an, den er hat, also wenn er zum Beispiel jetzt als Lobpreiser ist, er Mund oder Stimme, kann ich das annehmen und kann ich seine Rolle annehmen und mich auch dem unterordnen, es geht eigentlich auch ein bisschen um Unterordnung, um diese Haltung, einer achtet den anderen höher, ich achte ihn höher als mich selbst, weil ich von ihm ich lasse mir dienen von ihm, ich stelle mich unter ihn und dann kann er mir dienen. Und das ist ein Geheimnis, wenn wir in die Gemeinde kommen und uns dienen lassen von der Gabe, die der andere hat, dann passiert hier was Geistliches, dann kann der Geist wirken, so wirkt der Geist. Also es hat ganz viel mit der Haltung zu tun. Und dann natürlich im Gegenzug auch, habe ich ja auch eine Gabe, und jetzt geht es ja auch darum, dass ich diese Gabe auch einsetze. Also in Petrus heißt es ja, dient einander mit der Gabe, die ihr empfangen habt. Also geht es einfach darum, dass jeder von uns eine Gabe hat. Und jetzt geht es ja auch darum, ich nehme jetzt nicht nur vom Jan was, sondern ich gebe ihm vielleicht auch noch was. Und dann ist dieser Austausch da, diese Perikorese, entschuldigt, dass ich den Fachbegriff da benutze. Aber plötzlich sind wir in dieser Gemeinschaft miteinander. In dieser Gemeinschaft, in der die Trinität steht und in der wir als Gemeinde stehen sollen. Ich hoffe, ihr könnt mir noch Folgendes, es ist natürlich auch ein bisschen abstrakt, aber irgendwie ist es auch gleichzeitig ganz praktisch. Ich komme hier morgens her, oder ihr, und ich und du haben Gemeinschaft miteinander. Und jetzt ist ja das Phänomen, und deswegen, wir brauchen Gemeinde, wir brauchen den Leib. Ich kann ja nicht sagen, ich brauche den Fuß nicht oder die Hand oder Füße sind ja eigentlich die, die in Unehre sind, also sind ja die stinken. Also ich habe mal im Libanon, das passt überhaupt nicht jetzt zum Thema, aber das war so ein Imam, der hat sich bekehrt und wir waren im Libanon auf einer Konferenz. Wir waren 20 Leute in meinem Zimmer, aber es hat immer extrem gestunken, bis wir irgendwann rausgekriegt haben, dass der Imam, der sich bekehrt hat, der hatte irgendwie ein Käsefüßeproblem. Und man hat es dann tagsüber gesehen, an seinen Sandalen waren wirklich 20 Mücken. Er hat nie seine Füße gewaschen. Also Füße auch im Orient sind eigentlich was Unehrenhaftes, die man eigentlich schön begleitet, so schreibt Paulus das auch. Aber die trotzdem dazugehören, jetzt bin ich kurz abgeschweift. Ich wollte damit sagen, dass das alles zusammengehört und dass wir hierher kommen und Gemeinschaft miteinander haben und dass wir diese Gemeinschaft brauchen. Ich brauche auch diese Füße, die vielleicht ein bisschen stinken und die unehrenhaft sind, die man eigentlich in den Schuh kleidet. Ich brauche die auch. Denen kommt sogar mehr Ehre zu. Also ich brauche eigentlich die Leute, die ein bisschen gar nicht so im Vordergrund stehen, die brauche ich noch mehr. Also vielleicht die Füße brauche ich eigentlich noch viel mehr. Vielleicht jemand, der so ganz im Hintergrund, ganz leise, den brauche ich. Wir dürfen das nicht sagen, der ist nicht so viel wert, der predigt nicht oder macht keinen Lobpreis oder die Person oder die Frau macht keinen Lobpreis. Ich nenne jetzt noch ein paar Punkte, warum wir diese Gemeinschaft brauchen. Gemeinsame Anbetung. Wir brauchen die Gemeinde und den Gottesdienst, weil es eine Verheißung drauf liegt, dort wo zwei oder drei zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also in dieser Versammlung hier Sonntagmorgens, da drauf liegt eine Verheißung, dass Gott präsent, dass Jesus präsent ist mitten unter ihnen. Das kann auch zu zweit oder zu dritt bei euch zu Hause stattfinden. Gemeinde muss ja nicht unbedingt hier sein. Aber im Leib findet es statt. Sollte stattfinden, um diese Trinität wieder zu spiegeln. Gemeinsame Anbetung hat die Verheißung der Gegenwart Christi, habe ich den Punkt genannt. Punkt 4, die Erbauung durch die Geistesgaben. Also wenn wir die Geistesgaben betrachten, in 1. Korinther 14, Vers 12, zu diesen Gaben gehören übrigens auch dieser fünffältige Dienst. Die werden zwar nicht explizit Geistesgaben genannt, aber ist nicht so korrekt. Diese Liste ist nicht ganz fertig. Aber so Apostel, also der Gesandte, der Evangelist, der das Evangelium verkündet, der Pastor, der sich um die Schafe kümmert, der Lehrer, kann man eigentlich einreihen in diese Geistesgaben. Oder die Gabe, Wunder zu tun, oder dass jemand ein Wort der Weisheit hat, also jemand hat eine Erkenntnis. Und Paulus sagt dann, diese ganzen Gaben sollen wir praktizieren in der Gemeinde, also hier, heute Morgen, soll das zur Geltung kommen. Es kommt jetzt gerade zur Geltung, indem ich hier als Pastor aktiv bin, kommt eine Gabe zur Geltung. Und die sollen dazu dienen, dass der andere erbaut wird. Das heißt, wenn du heute hier rausgehst, sollte irgendeine dieser Gaben von jemand anderem aktiv werden, damit du erbaut wirst. Das heißt, wir kommen in die Gemeinde, um erbaut zu werden. Wir gehen hier raus, weil wir Gemeinschaft mit jemand haben und wir werden erbaut. Deswegen brauchen wir die Gemeinde. Wir können uns nicht aus der Gemeinde einfach zurückziehen. Und das wollte ich ja so ein bisschen andeuten, dass man eigentlich die Tendenz immer hat, sich auch zurückzuziehen. Aber die Gemeinde und die Gemeinschaft dient auch zur Korrektur. Also durch diese Worte der Weisheit, die andere haben, oder durch das, dass Christus in ihnen lebt, sagen die einem manchmal auch Sachen, die wir gar nicht hören wollen, die wir aber brauchen. Wir brauchen diese Korrektur von jemand anderem. Und die wollen wir aber eigentlich gar nicht so haben. Davor rennen wir weg und manchmal rennen wir sogar eine andere Gemeinde, weil Menschen in uns was ansprechen, was wir aber nicht hören wollen. Oder Menschen triggern was in uns, weil sie sich so und so verhalten. Und dann sagen wir, Mensch, ist der blöd, aber eigentlich sind wir selber immer das Problem. Gott tritt an uns heran durch unsere Geschwister, weil er in uns selbst einen Prozess anstoßen will der Veränderung. Gott gebraucht dich, den anderen, und zwar den, der mich eigentlich am meisten nervt hier in der Gemeinde, Die Person gebraucht er, um mich zu schleifen und zu verändern. Und hier geht es auch wieder darum, das zuzulassen, diese Prozesse. Und viele Leute rennen dann einfach weg und sagen, ja, ich habe ein Problem hier in der Gemeinde. Aber sie verkennen diese Situation, dass Gott eigentlich durch die anderen etwas an ihnen schaffen will. Also durch Situationen, die so nicht geplant waren, möchte er uns schleifen und verändern. Gemeinde ist aber auch mehr wie Korrektur, es ist auch Inspiration. Ich komme hierher und ich kriege Inspiration. Gemeinde ist auch gesund werden. Durch Sündenbekenntnis habe ich geschrieben. Das finden wir in Jakobus 5, Vers 16. Da heißt, bekennt einander eure Sünden, damit ihr gesund werdet. Das würde ich jetzt nicht öffentlich machen, würde ich immer so zu zweit machen. Aber auch hier, wir brauchen das, um ganzheitlich gesund zu werden. Ihr braucht jemanden, dem ihr mal eure Sünden, also eure, da wo ihr falsch liegt und Fehler macht, und das müsst ihr jemand, ihr müsst jemand euch suchen, dem ihr das mitteilt, um in diese Gemeinschaft zu kommen und um heil und gesund zu werden. Auch ich suche mir immer jemanden, da wo ich gerade bin, und zu der Person gehe ich hin und sage, du, kannst du dir vorstellen, dass wir eine Rechenschaftsbeziehung miteinander eingehen? Und dann frage ich, ich melde mich einmal im Monat bei dir und ich sage dir so, wo ich stehe, an meinen schwachen Punkten, an meinen Sünden. Und dann melde ich mich per Telefon oder E-Mail und dann bekenne ich, wo ich stehe, wo ich mich weiterentwickelt habe, wo ich wieder gefallen bin. Und da liegt so eine Freiheit drin, das offen zu legen. Das muss offen werden, was da im Verborgenen ist. Also Gemeinde ist auch ein Ort der Heilung durch Sündenbekenntnis. Durch den Zuspruch dann, dass der andere sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Dazu haben wir ja auch Autorität. Und Gemeinde, und da komme ich zum letzten Punkt, ist auch der Ort, wo geistliche Aktion stattfindet. Und das ist zum Beispiel Abendmahl und Taufe. Da könnte man jetzt noch viel drüber sagen, aber wir brauchen Gemeinde, weil hier diese geistliche Aktion des Abendmahls und der Taufe stattfindet, weil hier, wir können nicht Abendmahl alleine feiern zu Hause. Das funktioniert nicht. Wir brauchen das Abendmahl in der Gemeinschaft. Und das wäre jetzt schon der Übergang zum Abendmahl, wenn das nicht zu abrupt ist. Und wir können ja dieses Abendmahl heute in dieser Haltung das mal einnehmen. Vielleicht wäre das auch gut, wenn wir das so in Zweierteams einnehmen. Oder ich überlege kurz, wie wir das machen. Aber dass wir das vielleicht auch, dass wir uns zueinander setzen irgendwie und uns anschauen können. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Aber dass wir dieses Mahl nehmen in der Haltung, dass wir durch das Mahl miteinander Gemeinschaft haben. Das Essen ist ja auch, dieses Mahl ist Gemeinschaft miteinander und mit ihm. In erster Linie mit ihm, aber miteinander. Und wenn wir dahin kommen, dass wir anfangen, Gemeinschaft miteinander zu haben, dann kommt dieser Leib in Bewegung und er wird gesund, er wird aktiv und er kommt in Bewegung. Die Gemeinde kommt dann in Bewegung, wenn wir Gemeinschaft miteinander haben. Da fängt es an.
Amen.